Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gott, der Baumeister. Ich muss euch enttäuschen, das ist jetzt keine Fortsetzung der Kinderserie mit einem christlichen Anstrich, das ist KI generiert. Wer kennt denn Bob, der Baumeister? Darf ich einmal ein Handzeichen sehen? Okay, ich prüfe das mal. Achtung. Können wir das schaffen? Sehr gut, okay. Mehr als ich gedacht hätte. Generationenübergreifend. Jetzt wisst ihr auch, wo Barack Obama seinen Wahlkampfspruch her hat. Yes, we can. Wir haben, für die, die es nicht kennen oder die es nicht mehr so genau wissen, wir haben in der Serie die beiden Menschen, wir haben Bob und Wendy und die haben so sprechende Baufahrzeuge und mit denen erledigen die verschiedene Aufträge, bauen Sachen, erleben Abenteuer. Und die Baufahrzeuge haben dann so passende Namen. Die Mischmaschine zum Beispiel heißt Mixi. Der Bagger heißt Buggy und die Dampfwalze heißt Rollo. Das war auch, bevor ich nach Bremen kam, die einzige Verbindung, die ich zu dem Wort Rollo hatte. Wir haben jetzt den Predigttext gerade gehört. Jetzt ist es ja so, dass die Bilder und Vergleiche, die es ja sehr viel in den Paulusbriefen gibt, von denen Jesus ganz viel spricht, wir hatten im letzten Jahr auch eine ganze Predigtreihe dazu mit den Ich-Bin-Worten, die waren den Menschen damals sehr geläufig, also sie waren sehr zielgruppenorientiert, kann man sagen. Landwirtschaft, Schafe, Hirte, Ackerland, das haben die Leute sofort verstanden, wenn da ein Bild, ein Vergleich mitgemacht wurde. Jetzt so 2000 Jahre später, gerade hier in der Stadt, ist das so manchmal ein bisschen herausfordernd. Ich vermute mal, dass die wenigsten heute Morgen Kühe melken waren oder direkt vom Feld jetzt in den Gottesdienst gekommen sind. Das Gute ist, wir haben heute in dem Text ein Bild, was uns vielleicht ein bisschen bekannter sein dürfte. So Hausbau, Handwerkertum. Ich vermute mal, dass heute zumindest einige da sind, die schon mal in ihrer Wohnung, in dem Haus so ein kleines Bauprojekt hatten. So kleine handwerkliche Tätigkeiten. Mal einen Durchbruch gemacht, Terrasse gefliest, ein Parkett verlegt, einen Keller ausgebaut oder zumindest einen Schrank von Ikea zusammengebaut, wenn man das auch schon darunter zählen lässt. Es gibt immer was zu tun, wenn es gut werden muss. Respekt, wer es selber macht. Vielleicht kommen euch diese Sätze bekannt vor. Ich nehme euch zu Beginn mit in eine kleine Geschichte auf eine Baustelle. Ein Steinmetz arbeitet auf einer Baustelle. Ein Mensch kommt an dieser Baustelle vorbei, sieht ihn und fragt ihn, was er da tue. Der Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen und sagt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Am nächsten Tag arbeitet wieder ein Steinmetz auf der Baustelle. Wieder kommt ein Mensch vorbei und fragt den Steinmetz, was er denn da tue. Der Steinmetz klopft mit wichtiger Miene weiter auf seinen Stein, während er antwortet, ich liefere die beste Steinmetzarbeit weit und breit. Am Tag darauf stellt ein Mensch wieder einem Steinmetz auf der Baustelle die gleiche Frage, was er denn da tue. Der Steinmetz schaut den Menschen mit glänzenden Augen an und sagt, ich baue eine Kirche. In welchem Steinmetz siehst du dich wieder? Dem vom ersten Tag, dem vom zweiten Tag, dem vom dritten Tag? Wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, was tust du da eigentlich? Oder, das betrifft ja auch sehr viele hier in der Runde, wenn du an deine Haupt- oder deine ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde denkst, was tust du eigentlich? Und dann weiterführend die Frage in der Geschichte, sind das eigentlich drei verschiedene Steinmetze auf der Baustelle oder ist es jeden Tag derselbe? Gibt es Tage in meinem Alltag, in dem ich der erste Steinmetz bin? Tage, in dem ich der zweite oder der dritte bin? Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Das ist eine Gemeinde, die sehr durchmischt ist. Da sind Christusgläubige aus jüdischer und nicht jüdischer Herkunft, also da kommen unterschiedliche religiöse und kulturelle Herkünfte zusammen. Die lebten dort zusammen. Und Paulus macht hier zu Beginn, Vers 9, direkt klar, wer der eigentliche Bauherr ist, nämlich Gott. Es ist Gottes Werk, in dem wir mitarbeiten. Paulus und Apollos, von dem ja auch die Rede ist, die dürfen mitarbeiten. Mir ist dieser Satz in abgewandelter Form aus dem Fußball bekannt geworden. Niemand ist größer als der Verein. Also kein einzelner Starspieler, kein Präsident, kein Funktionär, auch keine einzelne Fangruppe. Niemand ist größer als der Verein. Wenn man in der Bibel diesen Abschnitt danach weiterliest, dann ermahnt Paulus auch in den Versen nach, dass sich niemand zu wichtig nehmen soll. Kein Personenkult, sondern Gott als Fundament. Mir sind dann direkt einige Beispiele gekommen, in denen ein übertriebener Personenkult zu gefährlichen Strukturen und zu Leid geführt hat. Da kann ich in die jüngere und ältere Geschichte schauen, die Politik, auch in Vereine und auch in Gemeinden. Und dann schreibt Paulus in Vers 10, jetzt baut ein anderer darauf weiter. Damit meint Paulus nicht eine bestimmte Person, sondern beschreibt allgemein, es gibt immer welche, die ein Stück weit mit dabei sind, die einen bestimmten Teil mitarbeiten und dann andere, die übernehmen und weiterbauen. Paulus spricht davon, dass er das Fundament gelegt hat, in dem Fall die Gemeindegründung in Korinth, ist dahin gefahren, hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde sich gegründet hat, aber dass er nicht das Fundament ist. Das Fundament besteht nicht aus Paulus, Paulus liegt da nicht, sondern das Fundament besteht aus Baumaterialien. Im übertragenen Sinne, Gott ist das Fundament. Und die Gemeinde ist auch keine Paulus-Gemeinde. Grüße an die Paulus-Gemeinde, die beten ja auch nicht Paulus an, sondern Jesus. Also jede Gemeinde ist eigentlich eine Christus-Gemeinde, auch wenn sie einen anderen Namen hat. Jede gesunde Gemeinde zumindest. So, und jetzt schreibt Paulus, Obacht beim Weiterbau. Denn niemand wird ein Gebäude betreten, das irgendwie alt, verwittert, ein bisschen dreckig, baufällig ist, das nicht einladend aussieht. Und wenn man so ein Gebäude hat, da kann sich die Architektin des Fundaments, eine Fundamentalistin quasi, noch so stolz daneben stellen und sagen, schau mal, wir haben da unten ein ganz tolles Fundament. Das ist so ganz stabil und fest. So, ja, aber das Gebäude, wenn das so aussieht, das sieht doch nicht schön aus. Da wird doch keiner reingehen. Ohne mein anderes biblisches Bild zu verwenden, aus diesen Bäumen werden keine guten Früchte wachsen. Und wie gut, wie stabil kann dieses Fundament dann sein? Und ebenso andersherum, das beschreibt Paulus hier, wenn das Gebäude wunderschön, sauber und einladend aussieht, aber es nicht auf einem guten Fundament steht, wird es auch schwierig. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel dazwischen. Meistens ist ja eine Gemeinde weder das eine noch das andere Extrem. Und um beim Bild zu bleiben, ich durfte in all den Jahren in der Städtelandschaft der Kirchen wirklich viele verschiedene schöne Häuser kennenlernen, die auf soliden Fundamenten zu stehen scheinen. Und ich bin dankbar, dass, so wie auch unsere Städte, auch die Gemeinde keine Einheitsgebäude sind, die alle gleich aussehen, gleich eingerichtet sind, sondern dass wir die Schöpfung verschiedene vielfältige Tiere und Pflanzen, dass wir das auch in der Kirchenlandschaft sehen und dass wir eine bunte Kirchenlandschaft haben. Und ich glaube, dass wir ganz gut daran tun, nicht zu fordern, dass alle Kirchen genauso wie unsere aussehen müssen. Aber wichtig ist da, da bin ich ganz bei Paulus, ein gutes Fundament. Ein Fundament in Gott, ein Fundament in Christus. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt werden ja in den folgenden Versen einige Baumaterialien aufgelistet. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Ich frage jetzt nochmal ab. Wer von euch hat in seinem Haus und in seiner Wohnung Gold verbaut? Bitte einmal melden. Gold. Okay, Silber? So eine Silbertür oder so? Edelsteine? Holz? Aha, okay. Heu? Stroh? Redgedecktes Haus? Die Zwischendecken, okay. Ja, was ist damit gemeint? Warum diese seltsame Auflistung? Wir haben hier, diese Auflistung von Materialien ist quasi in absteigender Reihenfolge die Feuerfestigkeit. Also wie gut hält das gegen Feuer? Wir hatten das in der Grundschule, in der ersten Klasse hatten wir das Thema Brandschutz. Also ein neuer, motivierter Lehrer. Also wir waren so seine erste Klasse. Und er wollte uns so zeigen, okay, welche Materialien brennen denn schnell, welche nicht, womit ist es besonders gefährlich? Und das hat er sehr anschaulich gemacht. Er hat dann ein kleines Feuer gemacht mit einer Kerze und hat dann da so verschiedene Sachen erstmal reingehalten. So Metall, da ist dann nicht viel passiert. Dann hat er, wir hatten diesen klassischen Gong zum Leisewerden, diesen Schlägel, hat er da ins Feuer gehalten. Er wurde dann schon so schwarz, ist aber nicht direkt angebrannt, also Holz. Und dann hat er mit Erlaubnis von einem Kind so eine kleine Haarsträhne mit der Schere abgeschnitten und die ins Feuer gehalten. Ging direkt in Flammen auf. Das war sehr anschaulich. Also ab da war klar, okay, Haare weg vom Feuer. Werde ich mir vielleicht mal merken. Und das ist die Frage, ist die Gemeinde, das Haus hier bildlich gesprochen, ist sie brandschutzsicher? Wird es im Falle eines Feuers standhalten und die Menschen, die drin sind, ausreichend schützen? Ich finde es sehr tröstlich, in Vers 16 dann zu lesen, dass selbst die, deren Häuser brennen werden, gerettet werden. Ein spannender Gedanke, vielleicht in den Hauskreisen nochmal zum Vertiefen. Prüft alles, behaltet das Gute, um im Bild der Jahreslosung vom letzten Jahr zu bleiben beim Hausbau. Wie behalten wir das gute Fundament? Und wie bauen wir klug darauf weiter? Eine dauerhafte Frage für eine Gemeinde. Aber ich glaube genauso auch im Arbeitsleben, in Vereinen, in Gruppen, in Politik und Gesellschaft. Wie behalten wir das gute Fundament und wie bauen wir darauf weiter? Das Fundament steht, aber vielleicht gibt es Bereiche, die nicht mehr genutzt werden, die abgerissen werden sollen, damit darauf etwas Neues entstehen kann. Wir haben, um im Bild zu bleiben, den Raum der Jungschar abgerissen, um darauf die Pfadfinder aufzubauen, zum Beispiel in diesem Jahr. Wo muss was nachgerüstet werden? Thema Nachrüstung ist ja diesen Sommer ganz präsent mit der Hitzewelle. Klimaanlagen nachrüsten, gerade in öffentlichen Gebäuden, aber auch immer mehr private Menschen merken so, uff, mehrere Wochen, 35, 40 Grad in der Wohnung, vielleicht brauchen wir doch eine Klimaanlage. Wo brauchen wir in der Gemeinde Klimaanlagen, weil sich die klimatischen Bedingungen geändert haben, damit wir, wenn wir hier zusammenkommen, nicht zu hitzig miteinander werden? Oder zu lethargisch, weil die Räume so warm und stickig sind. Wie bekommen wir frischen Wind hinein, ohne dass es zieht? Manchmal muss man was machen, zum Beispiel, wenn das Dach undicht ist. Manchmal sind es eher so kleinere ästhetische Veränderungen, neuer Anstrich, neue Innenausstattung. In einem Lobpreislied singen wir, ich schaffe Raum für dich. Wie können wir immer wieder in unserem Gebäude einen Raum für Gott schaffen? Denn jeder aber siehe zu, wie er darauf baut. Wir sehen ja auch in Deutschland, was passiert, wenn Infrastruktur zum Beispiel in Form von Bahnstrecken jahrzehntelang vernachlässigt wird. Da muss auf einmal alles gleichzeitig saniert werden, weil es jetzt völlig hin ist und dann haben wir das Chaos. Wenn man jedoch, wie es besser gewesen wäre, vorausschauend immer mal wieder an verschiedenen kleinen Stellen weiterbaut, repariert, saniert, dann kommt man angenehmer voran. Und es wohnt sich auch besser als in einem Gebäude, wo man sagt, ich mache jetzt für 5 Jahre nichts und dann aber alle Bauprojekte gleichzeitig. Ich finde es beruhigend zu wissen und mich immer wieder daran erinnern zu lassen, wer der Bauherr ist. Und dass wir als Menschen hier gemeinsam daran weiterbauen, aber immer nur an einer gewissen Stelle und für eine gewisse Zeit. Und dass es danach weitergeht, dass weitergebaut wird, dass neue Leute kommen werden, und weiterbauen, etwas verändern, neue Ideen einbringen und dass wir zugleich auf demselben Fundament bleiben und uns immer wieder darauf ausrichten. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal den Text zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben, vorlesen, noch mit einer weiteren Strophe, weil sich daran so vieles vereint, auch wenn es jetzt nicht mehr unsere Alltagssprache ist. Die Kirche steht gegründet, allein auf Jesus Christ, sie die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mahl, das feiern wir auch gleich zusammen, und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Schauet ihre Trübsal, die Welt mit kaltem Spott, zerrissen und zerspalten, bedrängt von harter Not. Doch heilige Wächter rufen, wie lang her bleibst du fern? Und auf die Nacht des Trauerns folgt bald der Morgenstern. Wir haben ein tolles Fundament. Lasst uns daraus immer wieder und immer weiter gemeinsam ein tolles Bauwerk bauen. Frohes Schaffen. Amen.